Hallo, hier ist Bibletunes mit Weisheiten und praktischen Impulsen aus dem Buch der Sprüche von Tina Pantli.
Vielleicht kennst du diesen Gedanken. Wenn ich genug habe, genug Geld, genug Besitz, genug Rücklagen, dann bin ich sicher. Dann kann mir nichts so schnell etwas anhaben. Genau in diese Denkweise hinein spricht heute unser Vers aus den Sprüchen. In Sprüche 11, Vers 4 heißt es in der Hoffnung für alle Übersetzung: Reichtum bewahrt nicht vor Gottes Zorn, wer aber Gott gehorcht, bleibt vor dem Verderben verschont. Und in der Luther-Übersetzung steht: Reichtum hilft nicht am Tage des Zornes, aber Gerechtigkeit errettet vom Tode. Dieser Vers stellt unser Sicherheitsdenken radikal in Frage. Er macht deutlich: Materieller Besitz ist vergänglich und er kann uns weder vor Leid noch vor Gottes Gericht oder seinem Zorn schützen. Der wahre Wert eines Menschen liegt nicht in dem, was er besitzt, sondern darin, worauf sein Herz vertraut, was ihn im Inneren ausmacht und ob er seinen Halt bei Gott sucht und nicht in materiellen Dingen. Wenn wir auf unsere Welt schauen, wird das sehr konkret. Vielleicht erinnerst du dich an die Bilder aus Hollywood Anfang 2025. Riesige Villen, Luxus pur und scheinbare Unantastbarkeit, und dann innerhalb kürzester Zeit wurde alles durch einen Brand zerstört. Was nach absoluter Sicherheit aussah, war plötzlich einfach weg. Besitz ist und bleibt vergänglich. Genauso wie wir auf diese Welt gekommen sind, müssen wir sie auch wieder verlassen. Nichts von dem, was wir uns hier erarbeiten oder anhäufen, können wir in irgendeiner Form wieder mitnehmen. Und genau in diesem Punkt ist es wichtig zu verstehen, was die Bibel meint, wenn sie von Gottes Zorn spricht. Gottes Zorn ist keine unkontrollierte Wut, wie wir sie von Menschen kennen. Er ist heilig und gerecht, und Gottes ganzes Wesen ist durch und durch gerecht. Er richtet sich nicht willkürlich gegen Menschen, sondern gegen das Böse und die Zerstörung, gegen Unrecht, die Sünde verursacht. Gleichzeitig sehen wir in der Bibel immer wieder: Gott ist auch total geduldig. Er hält seinen Zorn zurück, um den Menschen eine Chance zur Umkehr zu geben. Die größte Chance zur Umkehr hat Gott uns durch Jesus Christus geschenkt, der unsere Schuld auf sich genommen hat und wir jetzt wieder vollkommen frei vor Gott treten können. Jetzt gilt ein völlig neues Gesetz. In Römer 8, Vers 1 bis 3 steht: Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt, denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Das heißt, weil wir wissen, dass Jesus unsere Schuld und Sünde getragen hat, können wir nach guten und richtigen Maßstäben leben. Nicht aus Leistungsdruck heraus, um Gott irgendwie zu gefallen oder so, sondern weil sein Geist das Gute in uns bewirkt. Gute Früchte werden in unserem Leben auf einmal sichtbar, weil sein Geist es in uns vollbringt. Und Gott hält immer wieder Ausschau nach Menschen, die nicht Besitz und Reichtum oder andere Dinge in ihrem Leben als Götzen verehren, sondern die danach streben, barmherzig zu sein und sich nach guten Werten ausstrecken. Er liebt ehrliche und helfende Herzen. Gott sucht nach Menschen, in deren Leben Jesus auf deren Herzensthron sitzt. Und mit diesem Hintergrund schauen wir jetzt auf eine Geschichte, die diesen Vers aus den Sprüchen auf erschütternde Weise lebendig werden lässt. 1. Samuel Kapitel 4. Die Situation ist folgende: Das Volk Israel befindet sich im Krieg mit den Philistern. Sie verlieren eine Schlacht, und anstatt sich zu fragen, warum Gott ihnen den Sieg nicht schenkt, greifen sie zu einer vermeintlichen Sicherheit. Sie holen die Bundeslade ins Lager. Die Bundeslade war das heiligste Symbol Israels. Sie stand für Gottes Gegenwart, für seinen Bund, für seine Herrlichkeit. Doch an diesem Punkt behandeln die Israeliten sie nicht mehr als Zeichen der Beziehung zu Gott, sondern fast wie einen Talisman. Die Denkweise ist ungefähr: Wenn die Lade da ist, dann muss Gott uns doch helfen, dann müssen wir doch gewinnen. Aber sie fragen nicht wirklich nach Gottes Willen, sie suchen nicht wirklich seine Nähe und ja, suchen nicht ihn um Hilfe oder um Rat. Und genau hier liegt das Problem. Äußere religiöse Zeichen können niemals ersetzen, was Gott wirklich sucht. Ein gehorsames Herz, das ihn sucht, seine Nähe, seinen Ratschlag und ihm allein vertraut. In diesem Kapitel erfüllt sich dann, was Gott zuvor angekündigt hatte. Hophni und Pinhas, die korrupten Söhne des Priesters Eli, sterben im Kampf. Als Eli die Nachricht hört, dass nicht nur seine Söhne tot sind, sondern auch die Bundeslade verloren ging, bricht er zusammen und stirbt ebenfalls. Doch die Geschichte endet noch nicht dort. Die Frau von Pinhas, hochschwanger, hört all diese Nachrichten. Die Erschütterung ist so groß, dass sie bei der Geburt stirbt und kurz vor ihrem Tod gibt sie ihrem Sohn einen Namen, der alles zusammenfasst: Ichabod. Dieser Name bedeutet Nichtherrlichkeit oder die Herrlichkeit ist fort. Das ist der eigentliche Kern dieses Kapitels. Nicht der militärische Verlust, nicht der Tod der Beteiligten, sondern die Erkenntnis, Gottes Herrlichkeit war nicht mehr mitten unter ihnen, weil sie ihn nicht mehr wirklich gesucht hatten. Die Israeliten hatten sich auf etwas Äußeres verlassen, auf ein heiliges Objekt, auf eine religiöse Form, auf eine scheinbare Sicherheit. Und genau hier trifft sich diese Geschichte mit Sprüche 11, Vers 4. Ich lese das nochmal vor. Reichtum hilft nicht am Tage des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tode. Reichtum oder in diesem Fall religiöse Symbole und äußere Sicherheiten wie die Bundeslade helfen nicht am Tag des Zornes. Sie retten nicht, sie schützen nicht. Was rettet, ist Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit kommt aus einer echten Beziehung zu Gott. Gott sucht keine Menschen, die Besitz, Erfolg oder sogar Religion zum Götzen machen. Er sucht Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, nach seinem Willen fragen. Und damit wird diese alte Geschichte plötzlich sehr aktuell. Wenn du magst, nimm dir jetzt einen Moment Zeit für ein paar ehrliche Fragen. In welchem Bereich deines Lebens vertraust du mehr auf materielle Dinge, auf Erfolg oder auf deinen Status als auf Gott? Zweitens, wie reagierst du, wenn du in einer schwierigen Situation steckst? Suchst du zuerst Gottes Führung oder versuchst du erstmal, alles aus eigener Kraft zu regeln? Drittens, ist deine Beziehung zu Gott durch echte Hingabe geprägt oder verlässt du dich darauf, dass du genug tust, um in seiner Gunst zu stehen? Und viertens, was könntest du konkret tun, um deine Beziehung zu Gott zu vertiefen und dein Vertrauen in ihn zu stärken? Vielleicht hilft dir dazu eine kleine Übung. Schließe einmal die Augen und frage Jesus ehrlich, ob es Dinge in deinem Leben gibt, die gerade auf dem Thron sitzen, auf dem eigentlich er sitzen sollte. Und dann stell dir vor, ganz bewusst, wie du diese Dinge vom Thron herunterwirfst. Schau hin und sieh nach, ob Jesus wieder den ersten Platz in deinem Leben eingenommen hat. Ich möchte zum Abschluss für dich beten und wenn du willst, bete gerne mit. Jesus, ich bringe dir heute alle Dinge, die mir auf dem Alltag wichtiger sind als du. Hilf mir, nicht auf äußere Dinge zu vertrauen, sondern allein auf dich. Lehre mich, dir gehorsam zu sein, auch wenn es schwerfällt, und gib mir die Kraft, alte Wege zu verlassen. Richte mein Leben nach deinem Willen aus. Führe mich, zeige mir, wo ich wachsen und mich verändern soll, damit mein Leben ein Zeugnis deiner Gnade und Liebe wird. Ich danke dir für deine Barmherzigkeit, die mich annimmt und für die Hoffnung, die du mir durch Jesus Christus schenkst. Richten wir jetzt zum Schluss noch einen Blick auf Jesus selbst. In dieser Geschichte begegnet Jesus hier Zachäus, einem Mann, der Reichtum und Macht liebte und durch unehrliche Mittel an sein Geld kam. Jesus kommt mit seinen Jüngern nach Jericho, umringt von einer Menschenmenge, weil Jesus zu dieser Zeit sehr beliebt war. Ein Promi sozusagen. Jeder wollte in seiner Nähe sein und hören, was er zu sagen hatte und sehen, was er tat. Da Zachäus ein sehr kleiner Mann war, kletterte er auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus besser sehen zu können. In Lukas 19 lesen wir Folgendes. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Die Begegnung mit Jesus verändert Zachäus komplett. Er ist so erstaunt, dass Jesus mit einem Betrüger wie ihm Zeit verbringen will, dass er seinen gesamten unehrlich verdienten Reichtum dem Betrogenen vierfach wieder zurückgibt und die Hälfte seines gesamten Vermögens an die Armen verteilt. Warum tat Zachäus das? Weil er merkte, dass Jesus ihn so annahm und liebte, wie er ist. Dass er von ihm nicht abgelehnt wurde. Dass er ganz sich selbst sein konnte. Jesus sprach ihm Würde zu. Zachäus hatte den Schatz Jesus gefunden und brauchte des anderen nicht mehr in dem ungesunden Ausmaß wie vorher. Er war frei. Und das wünsche ich dir auch. Neue Freiheit und neues Vertrauen in Jesus, der das Beste für dich im Sinn hat. Be blessed.